Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn Eva Umlauf begrüßen, die vor etwa 2 Jahren, glaube ich, bei uns zu Gast war und die damals eine bewegende Lebensgeschichte erzählt hat. Ihre Geschichte, die an einem Ort beginnt, der wie kein anderer steht für Tod, für Verderben, für das Böse an sich, nämlich Auschwitz-Birkenau. Dazu muss man wissen, als die Russen am 27. Januar 1945 Auschwitz erreichen, finden sie dort auch Kinder. Man weiß sogar ziemlich genau, wie viele, 416 Mädchen und Jungen, darunter auch Kleinkinder, sogar Neugeborene. Und sie war eines dieser Kinder, war im Alter von etwa 2 Jahren mit ihren Eltern mit dem letzten Transport nach Auschwitz deportiert worden. Trotzdem ist sie später zurückgekehrt nach Deutschland, wurde Kinderärztin, Psychotherapeutin und sagt, ich hasse nicht, ich hasse auch die Deutschen nicht, aber mir geht's gerade nicht gut, denn ich habe Angst. Einen leidenschaftlichen Appell, gerade veröffentlicht gegen Antisemitismus. Und wir sollten darüber reden. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Und Ruth Anne Damm ist bei uns, die vor etwa 10 Jahren hier ein Projekt vorgestellt hat. Wobei Projekt, glaube ich, das falsche Wort ist. Eigentlich eher eine Herzensangelegenheit. Zwei Zeugen. Die Idee dahinter geht auf Elie Wiesel zurück, von dem der Satz stammt, jeder, der heute einem Zeugen zuhört, wird selbst zum Zeugen. Seit vielen Jahren befragt sie die letzten Zeugen des Holocausts und hat damals berichtet, das ging mir unter die Haut, von einer KZ-Überlebenden, die sich im hohen Alter eine Puppe gekauft hatte, um sich täglich daran erinnern zu lassen, dass ihr die Nazis die Kindheit geraubt hatten. Und trotzdem, der Antisemitismus kommt gerade mit Wucht zurück weltweit. Die Frage ist, warum? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und Oliver von Wrochem ist bei uns, promovierter Historiker, Leiter der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, nicht weit von Hamburg. Rund 120.000, glaube ich, Besucher im Jahr, davon etwa 40.000 Schüler. Interessant ist, die Zahlen steigen seit Jahren, aber auch die anderen Zahlen steigen, nämlich die, bei denen es um Vandalismus in KZ-Gedenkstätten, antisemitische Vorfälle geht, Hitlergrüße, Hakenkreuze im Schnee. Mit alledem haben sie in Neuengamme und anderswo plötzlich wieder zu tun. Und wir wollen ihn fragen, wie muss Erinnerungskultur heute aussehen, damit sie nicht ritualisiert und erstarrt wirkt, sondern wirklich ankommt im Hier und Jetzt, insbesondere auch bei jungen Menschen. Er sagt, eine Spur führt zu den großen sozialen Plattformen, beispielsweise TikTok. Und die Frage ist, geht das? Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, bevor wir einsteigen in dieses Gespräch, sollten wir uns vielleicht Bilder ansehen, die noch einmal verdeutlichen, worüber wir hier heute reden. Eva Umlauf ist eine der letzten Holocaust-Überlebenden. Und schon Gefangene, als sie zur Welt kommt. Ihre schwangere Mutter und ihr Vater werden 1942 von Handlangern der Nazis ins jüdische Arbeitslager Nowaki in der Slowakei verschleppt. Kurz vor ihrem 2. Geburtstag wird die Familie nach Auschwitz deportiert. Und als das Lager befreit wird, ist sie schwer krank und völlig entkräftet. Fast die gesamte Familie wird von den Nazis ermordet. Auch der Vater überlebt nicht. Nach der Befreiung geht ihre Mutter mit ihr und der neugeborenen Schwester zurück in die Slowakei. Über die tiefen Wunden, vor allem die ihrer Mutter, wird in der Familie nur selten gesprochen. In Bratislava studiert Eva Umlauf zunächst Medizin, wandert 67 dann aber mit ihrem Mann nach Deutschland aus, ins Land der Täter, wird Kinderärztin, später auch Psychotherapeutin und macht erst 2016 ihre traumatischen Erinnerungen in einer Biografie öffentlich. Heute beobachtet die 83-Jährige mit Sorge, wie sich das politische Klima verändert. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, sagt sie, ist ein zunehmender Antisemitismus auch in Deutschland wieder zu sehen.
Wir Juden haben wieder Angst. Wir haben Angst, einen Davidstern zu tragen, eine Kippa zu tragen. Ich dachte nie, dass es noch mal kommt.
Am 29. Januar 2025 sitzt Eva Umlauf bei einer Auschwitz-Gedenkstunde auf der Besuchertribüne des Bundestages. Genau hier und nur wenige Stunden später stimmen Union und FDP erstmals gemeinsam mit der AfD über einen Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik ab.
Damit ist der Entschließungsantrag angenommen.
Für Eva Umlauf ist das mehr als eine politische Entscheidung. Es ist ein Warnsignal. Als eine der letzten Holocaust-Überlebenden ist das Erinnern zu ihrer Lebensaufgabe geworden. Für alle, die nicht mehr sprechen können. Mit ihrer Geschichte kämpft sie an gegen den wachsenden Rechtspopulismus und gesellschaftliche Verrohung. Doch wie kann Erinnerung weiterleben, wenn es bald keine Zeitzeugen mehr gibt?
Ich wünsche mir ein Land, in dem niemand Angst haben muss, eine Kippa zu tragen, in dem jüdische Einrichtungen ohne Wachposten auskommen. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, die rechtzeitig erkennt, wenn Menschen ausgegrenzt oder entmenschlicht werden.
So, genau darüber wollen wir heute sprechen. Frau Umlauf, freue mich, dass Sie zum zweiten Mal schon bei uns zu Gast sind. Vor 2 Jahren haben wir uns gesehen. Und würde gerne heute einmal die Gelegenheit nutzen, tiefer in Ihre eigene Geschichte reinzugehen. Wir haben es gerade gehört, geboren im Oktober 1942, in diesem Arbeitslager Nowaki. Wenn Sie das mal beschreiben, was war das für ein Lager?
Das war eine von 3 Arbeitslager für Juden, eingerichtet von dem slowakischen Staat. Slowakische Staat war ein Vasallenstaat. Das heißt, wir waren nicht von den Deutschen besetzt bis 1944.
Also ziemlich lange. August,
ziemlich lange. Und diese Lager waren unter Aufsicht von slowakischer Garde, sogenannte Hlinka Garde. Also wir hatten keine, das waren nicht Deutsche, die bei dem Tor waren. Das waren alles Slowaken. Und die Hlinka Garde hatte ungefähr das Grad von SA. Also zum Vergleich, dass man sich das vorstellen kann. Und das waren alles Slowaken, die mit Hitler den gleichen Gedanken hatten, die Juden zu ermorden. Der slowakische Präsident war Josef Tiso, ein hoher katholischer Geistiger, der verantwortlich war für Transport von 60.000 slowakischen Juden, die nach Auschwitz und in Auschwitz ermordet worden sind.
Und Sie sind in diesem Lager geboren? Sie sind dort zur Welt gekommen?
Sind 5 Geburten gewesen und ich war die erste Geburt. Da hat ein slowakischer Schriftsteller sogar in seinem Buch geschrieben, das erste Kind ist geboren. Wahnsinn. Und das war ich.
Ende August dann, 1944, Sie sagen, das beginnt dann relativ spät mit der deutschen Besatzung, bricht der sogenannte slowakische Nationalaufstand aus gegen die deutschen Besatzer. Und einigen Inhaftierten gelingt es, in dem Zuge auch zu fliehen. Ja. Ihren Eltern nicht. Sie ihnen später mal erzählt, warum?
Meine Mutter und mein Vater, also meine Mutter war schwanger mit meiner Schwester. Und fliehen gelingt nicht, aber die haben sich versteckt, sehr viele in den Bergen. Und deswegen sind nach dem Krieg auch noch 10.000 ungefähr haben überlebt, weil sie sich versteckt haben. Und war die Slowaken, die da waren, sehr viele haben denen auch Essen gebracht und sich um sie gekümmert.
Interessanteste Teil in dem Zusammenhang, weil man das auch aus anderen Zusammenhängen kennt, gegen Ende des Krieges versucht man dann, diese Häftlinge so schnell wie möglich loszuwerden. Warum?
Ja, weil man sie nicht haben will und weil man sie nach Auschwitz schicken will und nochmal ermorden möchte.
Und auch um Spuren zu verwischen? Auch?
Das glaube ich nicht. Das war später in Auschwitz, wo wir ankamen, dass schon die Todesmärsche vorbereitet waren und dass auch die Gaskammer gesprengt worden sind.
So, und der Krieg geht tatsächlich in Richtung Ende, glücklicherweise. Aber für Sie kein gutes Ende. Sie sind keine 2 Jahre alt, als Sie mit Ihrer schwangeren Mutter, Ihrem Vater, mit dem letzten Zug, ist wirklich der letzte Zug,
mit dem letzten Transport
nach Auschwitz gebracht werden
sollen.
Bevor wir gleich darüber reden, was das für dramatische Umstände waren, was wussten Sie was über Auschwitz? Hatten Sie eine Idee, eine Vorstellung davon, was das bedeutet?
Also ich bestimmt nicht mit knapp 2 Jahren, aber meine Mutter hat erzählt, wir wussten ganz genau, was passiert war. Von bis 44, bis Ende fast 44 ist niemand zurückgekommen.
und niemand ein Lebenszeichen gegeben. Also Lebenszeichen meine ich ein Briefchen oder eine Karte oder irgendwas auf postalen Wege. Also nichts hat man gehört.
Und Sie schreiben in Ihren Erinnerungen, dass ein Schaden an der Lok hat Ihnen faktisch das Leben gerettet.
Ja, weil ein Schaden auf dem Lok, die Lok, der Zug konnte nicht weiterfahren. Und in Auschwitz hat man bis Ende Oktober vergast. Dann wurden die Gaskammer gesprengt und wir kamen den 3. November.
Auf Anweisung, um Spuren zu verwischen, das ist
ja
genau das, was
das
ich sage.
Das war genau das.
Das heißt, bis Ende Oktober werden dort einfach Menschen vergast, verbrannt,
das
grauenvoll,
letzte,
wer jemals dort war.
Das Letzte, was man weiß, war der letzte Transport am letzten Oktobertag. Wahnsinn. 44 aus der Resienstadt. 1200 Häftlinge sind direkt in den Gas gegangen.
Wahnsinn. Was hat Ihnen später, Sie sagen selber, ich habe keine aktive Erinnerung daran, und trotzdem ist das natürlich ein so unglaublich prägender Teil Ihres Lebens. Was hat Ihnen Ihre Mutter aus dieser Zeit berichtet? Selbst Ihnen als Zweijährige wurde eine Nummer tätowiert.
Ja,
das A26959.
Ja.
Einer Zweijährigen.
Ja. Also meine Mutter, ich dachte als Kind, dass jeder Mensch eine Nummer hat. Hm. Aber diese Nummer hatte meine Schwester nicht, nur meine Mutter und ich. Mhm. Und später habe ich natürlich erfahren, was das war. Und die Nummer habe ich bis heute. Also bei meiner Mutter war sie klein und deutlich zu sehen. Aber ich bin gewachsen und mit mir ist auch die Nummer gewachsen und ist eigentlich länger geworden und heller geworden, aber deutlich zu sehen.
Weiß ich, das war doch in ihrer Biografie auch dieser Satz, der einem so unter die Haut geht, deine Nummer oder die Farbe deiner Nummer ist so blau wie deine Augen.
Ja, die Nummer auf deinen Unterarm ist blau wie deine Augen. Das ist der Titel des Buches.
Ja, ich weiß. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, sich die Nummer entfernen zu lassen?
Nein, weil früher, wo man vielleicht dadurch aufgefallen ist, bleibt die Narbe. Also heutzutage kann man das auch narbenfrei loswerden, aber es ist inzwischen so, dass die Nummer zu mir gehört. Ich werde das nicht mehr entfernen.
Mhm. Erinnern Sie sich, obwohl Sie so jung waren, 2 Jahre alt, an die letzte Situation mit Ihrem Vater, die Verabschiedung von Ihrem Vater? Erinnern Sie sich daran?
Nein, ich erinnere mich nicht dabei, weil wir wurden an der Rampe in Auschwitz getrennt. Das weiß ich von meiner Mutter, dass meine Mutter zu Frauen kam, mein Vater zu Männern kam.
Diese und
das
berühmte war das, Selektion.
Ja, ja, aber es war keine Selektion mehr, weil man nicht mehr vergast hat. Mhm. Und dann ist es so passiert, dass wir das letzte Mal unseren Vater gesehen haben, weil er an den Todesmarsch gegangen ist und wir waren so krank, meine Mutter, meine schwangere Mutter, das muss man sich vorstellen, und ich so krank waren, dass wir überhaupt keine Möglichkeit, wir waren nicht transportfähig, wir konnten nicht gehen. Also sind 6.000 bis 7.000 Leute sind in Auschwitz geblieben. 6.000 bis 7.000.
Genau, genau.
Und darunter waren wir und viele davon sind noch gestorben.
Wahnsinn. Eva Schloss, die Sie mit Sicherheit mal kennengelernt haben, saß auch häufiger hier in der Sendung. Wir haben gemeinsam mal eine Dokumentation darüber gemacht und waren gemeinsam auch in Auschwitz-Birkenau. Ich habe eine sehr klare Vorstellung davon, was das war.
Ja.
Und auch sie gehörte zu diesen ungefähr 7.000, die damals zurückgelassen wurde, auch mit ihrer Mutter gemeinsam, in der Annahme, dass sie sowieso sterben würde.
Ja,
zu schwach für den Todesmarsch, lass die zurück.
Ja, aber
die werden es nicht packen.
Nicht mal Zeit war da zum Erschießen. So, es wurden uns erschießen, nur das dauert auch, bis man 7.000 Leute erschießt. Das muss man sich vorstellen. So ist das in den historischen Büchern. Das war keine Zeit mehr. Und die Nazis sind verschwunden, wie auch immer.
Ihr Vater wurde auf einen Todesmarsch geschickt.
Ja.
Wohin?
Er ist bis nach Mauthausen gekommen.
Okay.
Und dort ist er in der Nähe von Mauthausen in Österreich ist Melk in der Wachau. Und das wissen ganz wenige, dass dort auch ein Nebenlager war, wo nicht nur Juden waren, aber auch politische Gefangene. Und wir haben erfahren, dass von dem Todespapieren in Mauthausen, dass er im März, am 20. März 1945, also kurz vor der Befreiung, gestorben ist an eine Sepsis, was Blutvergiftung ist, ausgehend von einem Furunkel an Oberarm. Und er war 33 Jahre alt.
Haben Sie Ihren Vater jemals vermisst?
Ja, sehr oft. Trotzdem, dass ich einen Stiefvater später bekommen habe.
Wenn die mitgekriegt hätten, dass ihre Mutter schwanger ist, was wäre mit ihrer Mutter passiert?
Also man kann nur fantasieren, vierter Monat unterernährt, dass man nichts gesehen hat. Was wäre passiert? Die schwangeren Frauen und Kinder wurden sofort vergast, wenn noch die Gaskammer gearbeitet hätte.
Genau. Sie sind dann von ihrer Mutter getrennt worden, weil sie selber schwer erkrankt sind. Ich habe das gelesen, was da alles war. Man kann sich nicht vorstellen, dass ein Kind von 2 Jahren das alles überhaupt übersteht. Offene Tuberkulose und was da alles war. Das heißt, Ihre Mutter hatte keinen Kontakt mehr zu Ihnen? Wie muss man sich das vorstellen?
Meine Mutter hatte keinen Kontakt zu mir. Aber
eine Zweijährige, ne? Die braucht ja ihre Mutter,
ja,
auch emotional.
Das sowieso. Aber es ist ja so, dass sie einem Reporter noch in der Slowakei nach dem Krieg, und das war 1965, erzählt hat, dass sie am Abend zu dieser Kinderstation ging, die in so einem erhöhten Erdgeschoss war, und versuchte auf Zehenspitzen reinzuschauen in dieses Kinderzimmer, wo die Kinder geschrien haben vor Hunger, weil auch die Milch, die man bekommen hat, haben dann die Krankenschwester getrunken.
Wahnsinn.
Also das war, meine Mutter hat ihm erzählt, diesen Reporter, du bestandst nur aus Haut und Knochen mit großem Bauch, rachitisch, Unterernährung, geschwollen, Ödeme und so weiter.
Wahnsinn.
Also das heißt, sie alles erzählt.
Das heißt, die versucht, trotz dieser ausweglosen Situation für sich selbst, sich zu kümmern um ihr 2-jähriges Kind und schleicht sich heimlich an dieses Fenster und hört dann auch ihr eigenes Kind schreien.
Ja, und kann nichts machen.
Wahnsinn. Das heißt, durfte sie nicht besuchen, gar nichts?
Nein.
Nur sie, ihre Schwester, die dann später...
Meine Schwester ist nach der Befreiung geboren. Und zwar jetzt am 30. April 1945. Und da waren, nach dem Krieg haben die russischen Ärzte, also die Rote Armee hat Auschwitz befreit, hat ein Lazarett, Krankenhaus kann man nicht sagen, eingerichtet in Auschwitz I, in mehreren Baracken, weiß man von 2. Und dort hat meine Mutter meine Schwester zur Welt gebracht.
Wahnsinn. Unter diesen Umständen?
Unter diesen Umständen, aber diese Umstände waren besser, weil man schon ein Bett hatte, eine saubere Bettwäsche und auch was zum Essen.
Wahnsinn. Ich frage mich immer, wenn man dann sowas erlebt, ich meine, ein Kind auf die Welt zu bringen, das bedeutet ja auch Zuversicht haben zu müssen, Optimismus haben zu müssen.
Naja,
eine Idee davon zu haben, wie die Zukunft aussieht, zu glauben an eine bessere Zukunft. Hat sie jemals darüber gesprochen? Woher findet man die Kraft für sowas?
Also ich weiß auch nicht, wo man die Kraft findet. Man findet sie wenigstens vorübergehend. Und wenn man 2 Kinder hat, hat jede Mutter die Kraft.
Weil sie muss,
ja. Absolut. Mhm. Weil sie weiß, dass sie auch ohne diese 2 Kinder... Ja, das ist einfach etwas, was in jede Mutter angelegt ist. Ich glaube, die hat auch nur wegen uns weitergelebt, weil sie sonst niemanden hatte. Kein Schutz von der Familie, kein Schutz von ihrem Mann. Also sie war alleine, ohne Beruf und 21 Jahre verwitwet, alleine.
Wie hat sie das verarbeitet? Hat sie mit Ihnen darüber geredet? Gab es Gespräche darüber?
Nein.
Haben Sie gefragt?
Gespräche waren keine. Und ich glaube, dass die erste Generation auch sehr schwer sprechen konnte darüber. Mhm. Meine Psychotherapie war nicht und das war eigentlich nur Verdrängung, was war. Also man versuchte zu vergessen und man wollte noch irgendwie leben. Mhm. Und das ist nicht so wie jetzt, dass man Probleme mit Erzählen löst. Oder die Zeit war nicht und das hätte sie auch nicht überlebt, wenn sie jeden Toten beweinen musste in ihrer Familie. Mhm. Aber später, wo sie alt war, und so alt ist sie auch nicht geworden, die ist mit 72 gestorben, 72 Jahren. Und,
Sie schreiben an den Spätfolgen der erlittenen Entwürdigung, Entmenschlichung und der vielen Opfer, die sie in ihrem Leben bringen mussten.
Ja, absolut. Sie war depressiv, schwerst depressiv, mit allen Zeichen einer schweren Depression, wo sie nur geweint hat und wir konnten ihr auch nicht helfen. Sie hatte ihre Medikamente, sie hatte alles. Aber,
Was hat Ihnen Ihre Mutter von der Befreiung erzählt?
Dass es ein Chaos war, dass die
Der 27. Januar.
Die 27. Januar war sehr, da war halbe Meter Schnee im Auschwitz. Es war nichts zum Essen, es lagen Tote rum und es war Chaos. Das heißt, es waren keine Nazis mehr, es waren keine Kapos mehr und die Russen waren da und haben Essen gebracht. Und die Leute haben sehr viel gegessen, weil sie ausgehungert waren.
Wirklich. Manche sind auch daran gestorben, ne? Ja, diesem natürlich. Schnellen, vielen Essen.
Vielen Essen, weil der ganze Verdauungssystem überhaupt nicht dran gewohnt war, zu arbeiten. Und man hat zwar gesagt, man soll nicht so viel essen, das ist gefährlich, aber der Hunger war größer.
Ruth Anne Damm sagt in ihrer Arbeit, das treffe ich immer wieder, dieses Nicht-Sprechen-Können. Oder erst sehr spät sprechen können, so wie es bei Ihnen im Grunde auch war. Was glauben Sie, woran das liegt?
Also uns haben viele Überlebende gesagt, es haben auch über Jahrzehnte die Menschen nicht gefragt. Und es wäre tatsächlich auch schön gewesen.
Viele wollten die Geschichte nicht hören. Ne?
Genau.
Das ist wahr. Ja, es ist wahr.
Also das eine ist, nicht erzählen zu können. Das andere ist aber auch tatsächlich, das Interesse war nicht da. Man wollte, die ganze Gesellschaft wollte weitermachen. Und Antisemitismus war nach wie vor omnipräsent. Der war ja nicht mit dem 8. Mai 1945 abgeschaffen. Und dieses große Echo, diese große Nachfrage, erzähl mir deine Geschichte, war nahezu nicht da. Und das war sehr, sehr schwer. Also viele Überlebende, ich erinnere mich an Erna de Vries, die war auch mal hier in der Sendung, die sagte, mein Mann zum Beispiel, der hatte noch eine Familie vor mir. Der hatte eine Frau, er hatte seine Eltern, er hatte den 7-jährigen Sohn und alle sind gestorben. Und es hätte ihm so gut getan, wenn er Hilfe bekommen hätte, wenn er gesprochen hätte. Sie selber ist Auschwitz-Überlebende. Und die beiden als Ehepaar konnten sich stützen. Aber bis es so weit war, dass sie darüber in der Öffentlichkeit sprechen konnten, waren es Jahrzehnte. Und das zieht sich durch so viele Gespräche mit Überlebenden, die wir geführt haben. Immer wieder erzählen sie das. Und aber auch von anderen Ambivalenzen, also auch von Schuldgefühlen zum Teil, dass sie sich schlecht gefühlt haben, dass sie jetzt überlebt haben. Also ich glaube, da war ganz viel zu verarbeiten und eigentlich viel zu wenig Hilfe, um das tatsächlich zu tun.
Herr von Brochem, ich schaue gerade zu Ihnen, Sie nicken gerade, Sie haben wahrscheinlich auch unzählige solcher Gespräche geführt. Neun Gamme, ne? Mir war nicht wirklich klar, wie relevant Neun Gamme auch in diesem System war. Können Sie das einmal beschreiben? Liegt da nicht weit von Hamburg hier entfernt? War lange Zeit noch ein Gefängnis. Von der Stadt ganz offiziell auch als Gefängnis genutzt. Was ist Neun Gamme?
Ja, Neun Gamme ist ein sehr, sehr großes Konzentrationslager, das größte in Nordwestdeutschland. Dort waren insgesamt mehr als 100.000 Menschen inhaftiert in dem Stammlager, in dem sogenannten Lager. Und dann gab es noch 85 Außenlager in ganz Norddeutschland verteilt, Mecklenburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, also heutige Bundesländer Bremen, Nordrhein-Westfalen, großes Einzugsgebiet, wo eben die SS Kommandos hingeschickt hat, um Aufräumarbeiten zu machen, um Menschen auszubeuten. Und in Neuengamme sind mehr als die Hälfte der Menschen gestorben. Also von diesen 100.000 Menschen sind etwa die Hälfte gestorben. Und eines der großen Verbrechen sind eben diese Endphase-Verbrechen, diese Todesmärsche, genau. Wo auch in Hamburg der Gauleiter damals beschlossen hat, er will alle Spuren verwischen, ganz kurz vor dem Krieg. Und alle Häftlinge aus dem Stammlager herausgebracht hat, aus Hamburg herausgebracht hat, damit Hamburg rein aussieht sozusagen und dann auf verschiedene Todesmärsche geschickt hat, nach Bergen-Belsen beispielsweise, nach St. Postel, nach Wörbelin und in die Lübecker Bucht. Und bei diesen ganzen letzten Wochen sind 10.000 Menschen gestorben noch.
Dieser unbedingte Vernichtungswille bis zum Schluss. Das ist so ein Teil, den ich persönlich nie begreife. Bis zum Schluss. Also du siehst, das ist nicht mehr zu gewinnen, der Krieg ist verloren. Und trotzdem dieser unbedingte Wille, noch so viele wie möglich in den Tod zu ziehen. Haben Sie eine Erklärung dafür? Ist das die Kraft, die Macht, die unheilvolle Macht von Ideologie?
Also Ideologie ist auf jeden Fall eine der zentralen Erklärungsmerkmale davon. Die Frage ist ja, warum überhaupt die SS so viele Menschen umgebracht hat, obwohl sie andererseits auf diese Menschen angewiesen war, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, wo alle Soldaten an der Ostfront waren oder an der Westfront oder jedenfalls im Krieg und in Deutschland ein eklatanter Arbeitskräftemangel herrschte. Und es gab immer sozusagen so diejenigen, die gesagt haben, wir sollen die auch besser behandeln, damit wir sie auch wirtschaftlich ausbeuten können, also auch nicht besonders freundlich. Und dann gab es eben die, die ganz radikal gesagt haben, das sind Untermenschen, die müssen vernichtet werden. Und das hat sich sozusagen dann in der Endphase nochmal verbunden mit auch bestimmten Ängsten, die dann eher Richtung Nachkriegszeit zielten und sagten, wir wollen auf keinen Fall verfolgt werden für unsere Verbrechen. Wir wollen die Spuren verwischen.
Weil ich heute die Chance habe, mal zu fragen, wenn Sie sagen, sehr viel Zwangsarbeit von den armen Leuten, die da in Neuengamme inhaftiert waren. Ganz konkret, woran haben die gearbeitet? Wo kann man die Spuren heute noch finden? Welche Infrastruktur geht zurück zum Beispiel auf diese Arbeit?
Also Neuengamme ist eines der Lager, wo eben Ziegel hergestellt worden sind. Im Wesentlichen dafür ist es geschaffen worden, um in Hamburg an verschiedenen Orten repräsentative Bauten für die NS-Herrschaft zu bauen. Das wurde nie umgesetzt, weil Hamburg dann im Bombenkrieg war. Und dann sind diese Ziegel überall verbaut worden. Also in Hamburg hat man überall Spuren sozusagen dieser Verbrechen in gewisser Weise, weil ganz viele Ziegel dann aus Neuengamme kamen. Und ein zweiter wichtiger Faktor ist eben die Arbeit für die Kriegswirtschaft. Also im Hamburger Hafen gab es ganz viele Außenlager in der Rüstungsindustrie, in der Mineralindustrie, auf den Werften. Überall waren Zwangsarbeiter, die eben für die Rüstung gearbeitet haben.
Straßenbau,
Bomben, Minenräumung, die ganze Operation Gomorra, die ganzen Arbeiten nach der Operation, viele der Arbeiten wurden von Zwangsarbeiterinnen geleistet.
Frau Umlauf, Sie schreiben in dem Buch, für mich ist Auschwitz, auch wenn ich selbst keine Erinnerung mehr an diesen Ort habe, ein traumatisierender Bestandteil meiner Biografie, eine Gefühlserbschaft. Und die ist in meiner Person nicht beendet, sondern das Erbe wird weitergehen von einer Generation zur nächsten. Was bedeutet das mit Blick auf Ihre Söhne beispielsweise und Enkel?
Es bedeutet sehr viel, weil ich muss ja schon zuerst mal bei mir anfangen, dass wir, auch wenn man sich nicht erinnert, so eine amputierte Familie waren. Wir waren drei Mädels, also meine Mutter und ich, wir hatten keine Oma, wir hatten keine Tanten, wir hatten keine Cousinen und alle um uns das hatten. Ich hatte die Kinder und in der Schule beneidet, die in den Ferien zu Oma gefahren sind. Wir hatten das nicht. Und das, wenn man so viele Verwandte verliert und vaterlos auch lebt, dann hat das natürlich Einfluss auf das Leben. Das ist ja nicht so, dass wir jeden Tag in der Früh aufwachen und weinen. Aber es gibt Momente im Leben wie Feiertage, wo man viele am Tisch hat.
Wo die Leerstellen
ganz sichtbar sind. Und es gibt auch jüdische Feiertage natürlich, wo man die Toten erinnert. Im Judentum erinnert man sich immer auf die Toten. Deswegen wird dieses nie vergessen. Mhm. Unsere Toten, mit denen wir weiterleben, mhm. die werden wir nie vergessen. Das ist das, einfach so.
Ja, das bedeutet natürlich auch, dass Sie immer wieder mit dieser wahnsinnig schmerzhaften Erinnerung konfrontiert werden.
Aber wir müssen uns erinnern an die. Wer wird sich erinnert an meinen Vater, wenn nicht wir? Mhm. Oder wenn das die Enkelkinder nicht wissen. Die wissen es ganz genau, mhm. weil wir denen das erzählt haben. Mhm. Wir hatten Hemmungen, meine Mutter zu fragen, weil wir gespürt haben, dass wir ihr zu nahe kommen und mhm. die wird weinen. Ich meine, wir haben auch deswegen nicht gefragt. Ja, das ist jetzt nicht so, dass wir wollten sie schonen und die wollte uns schonen. Mhm. Ja, das ist so eine Geschichte ohne Ende. Ja, mhm. und bis.
Wann ist Ihnen das erste Mal bewusst klar geworden, Frau Umlauf, dass Sie diese Geschichte haben? Ich habe da diese Nummer, ja, da gibt es diese Leerstelle in der Familie. Ja. Wann haben Sie das erste Mal wirklich begriffen?
Also wo ich mich überhaupt erinnern kann. Und wir sind durch Trenčín, heißt unsere Stadt, woher wir stammen, meine Mutter mit uns beiden, einfach durch die Stadt gegangen, durch die Mitte. Und mhm. Leute sind stehen geblieben. Agi, meine Mutter hieß Agnes, sie leben noch.
Okay.
Und die Kinder, was für ein Wunder. Mhm. Wir waren die Wunder. Mhm. Aber das hat uns damals auch ganz gut gefallen, weil wir eben ein Stück Schokolade gekriegt mhm. haben. Und nach dem Krieg war Schokolade für uns natürlich sehr wertvoll. Ja. Aber das erinnere ich mich ganz genau, dass wir Wunder waren. Bis ich dann verstanden habe, da musste man schon reif und groß werden, was das bedeutet.
Genau, wie alt waren Sie da ungefähr?
Also ich glaube 6 mindestens. Mhm.
Mhm. Das heißt, mit 6 begreifen Sie plötzlich, da gibt es diese Geschichte.
Ich glaube sogar früher. Das kann man nicht so ganz wahnsinnig abgrenzen an den Zeit. Mit der Zeit haben wir haben sehr früh verstanden, weil wir wurden die Auschwitz-Kinder, die einen Papa haben und so weiter. Wir wussten, meine Mutter hat dann geheiratet, glaube 1950. Und ich erinnere mich ganz genau, dass ich dagegen war. Mit 8 Jahren, weil ich habe gesagt, wozu brauchen wir einen Mann? Wir sind 3 und wir brauchen ihn nicht.
Verlustängste?
Nein, nicht Verlustängste, aber ich fand ihm eigentlich trotzdem, dass ich das jetzt ganz anders sehe, dass er uns auch sehr viel geholfen hat, der ganzen Familie neue Wohnung zu suchen und. Also der Mann war wirklich wertvoll für meine Mutter und uns. Aber meine Schwester war nicht so ekelhaft zu ihm wie ich. Ja? Ich wollte ihm nicht.
Und der hatte auch einen jüdischen Hintergrund?
Er hat 4 KZs überlebt. Ja?
4?
4, ja.
Nämlich?
Also Sachsenhausen, weiß ich, die anderen
Haben Sie ihn gefragt nach seiner Geschichte? Die Mutter nicht, aber den...
Nein, wir wussten das. Wissen Sie, das ist auch... Man wusste sehr viel vom Fühlen, weil man... Ich war ja auch immer so eine, die immer zugehört hat, wenn sich Erwachsene unterhalten haben. Mich hat dieser Kinderkram gar nicht so interessiert. Und immer mit einem Ohr war ich. Und der ist nicht zurückgekommen. Und der ist nicht zurückgekommen. Und das wusste man. Das spürt man das auch, wenn man was erzählt, einer dem anderen. Mhm. Also das ist so, dass man nicht unbedingt fragen musste. Das wusste man
intuitiv.
Wir sagen, und nicht nur intuitiv, man hat das konkret gewusst, weil man das gehört hat, was die Erwachsenen erzählen. Und wenn sie das wirklich nicht wollten, dann haben die Deutsch gesprochen. Mhm. Und das haben wir nicht verstanden.
Mhm. Und was war das, was Sie gespürt haben? War das sozusagen echte Empathie für das, was Ihnen und Ihrer Familie widerfahren ist? Oder waren Sie sozusagen sowas Exotisches nach dem Motto, da ist dieses Kind mit dieser besonderen Geschichte, wie Sie vorhin gerade gesagt haben, da ist dieses Wunder. Das klang so, als waren Sie eine Sensation. Oh, ihr habt überlebt.
Ja, das war nicht aber Sensation, dann, aber dieses Bewundern von Wundern, ich. Ja. Genau. Ja, das war schon
aber
vielleicht
ist ja was
doch eine
als
Sensation.
Echtes Mitgefühl ist ja was anderes.
Naja, das ist schon etwas wie ein Wunder, was man das als Kind überlebt. Mhm. Wenn man nur mit einem früheren Zug gekommen wäre, wären wir nicht da. Mhm. Und das ist das, was man weiß. Nicht nur unterbewusst, das wurde auch ausgesprochen, dass ein Zug später oder dieser Zug nicht kaputt, dann wären wir nicht mehr.
Genau. Und wenn man sozusagen am eigenen Leib erfahren hat, wie unglaublich zerbrechlich die eigene Existenz ist, weil einem Menschen sowas antun, wann tritt dann die Angst ins eigene Leben? Dass man sagt, hoffentlich kommt das nie wieder. Und man wird besonders aufmerksam und hellhörig, wenn man immer sehr gespannt ist, ob irgendwo was passiert. Taucht da wieder irgendwo was auf?
Ja, natürlich, weil das triggert die ganzen alten Wunden, die zwar erscheinen wie verkrustet, wie alt, aber trotzdem ist das tatsächlich so, dass man das spürt. Und wenn man, das habe ich schon bei meiner Mutter erlebt, wenn Slansky-Prozess war und da von 14 Beschuldigten 11 Juden waren, die hingerichtet worden sind, dann hat sie gesagt, es fängt schon wieder an. Ja, und das spüren Sie, diesen Satz als Kind, bis heute.
Wenn Sie, Frau Damm, in Schulen gehen, was spüren Sie da heute für diesen Teil der deutschen Geschichte? Ist da großes Interesse? Ist da aufrichtiges Interesse? Ist da Empathie? Oder ist da dieses Gefühl, ist so lange her, was hat das mit mir zu tun? Und es sind eigentlich Schwarz-Weiß-Fotos in Geschichtsbüchern.
Also zum Glück erleben wir ganz viel von dem, was Sie gerade, womit Sie begonnen haben. Wir erleben durchaus ein großes Interesse und auch eine Neugierde, weil wir hier mit persönlichen Lebensgeschichten kommen. Wir kommen nicht und sagen, wir reden heute über 6 Millionen ermordete Jüdinnen und Juden und ermordete weitere Menschen wegen Homosexualität, Behinderung oder Sinti und Roma. Also wenn man so anfängt, dann verliert man sein Gegenüber. Trotzdem erzählen wir aber genau das. Anhand von ganz persönlichen Geschichten, anhand von Menschen, die wir getroffen haben und deren Geschichten da reintragen. Und das, was da passiert, ist einfach schon immer so, es hat schon was Magisches in dem Sinne, dass man merkt, man baut da gerade eine Brücke. Wir kommen dahin, sind sehr authentisch als zwei Zeugen da oder als zwei Zeugen und sagen einfach, hey, ich erzähle euch heute eine Geschichte von einem Menschen und die hat mich richtig berührt oder die hat mich auch richtig wütend gemacht. Die hat mich richtig traurig gemacht. Und die beginnt in der Kindheit, die beginnt mit Punkten, wo die sich mit identifizieren können. Sie geht über die Verfolgung, sie geht über, die Geschichten sind ja unterschiedlich, Flucht, Versteck, Deportation. Und sie geht aber auch ins Heute. Und diese Brücken bis ins Heute, das ist auch etwas, wo wir merken, dass unsere auch sehr junge Zielgruppe, wir reden ja auch schon hier über 10-Jährige und aufwärts, einfach ein großes Interesse haben und auch dankbar sind, dass da jemand kommt, der sich irgendwie traut, auch eine Antwort zu geben und auch über dieses schwere Thema in dieser Ehrlichkeit zu sprechen.
Und Sie bedienen sich neuester Technologie, das fand ich so faszinierend.
Ja.
Weil es gibt nicht mehr viele Möglichkeiten, mit Zeitzeugen zu sprechen. Deswegen ist es auch ein besonderer Moment, wenn Sie heute hier sitzen, weil dann plötzlich Menschen da sitzen, mit denen man reden kann, die leibhaftig und in Farbe da sitzen. Das ist nicht eine verblassende Erinnerung in einem Geschichtsbuch auf einem Schwarz-Weiß-Foto. Das heißt, für Sie stellt sich die Frage, wie halten wir diese Erinnerungen lebendig?
Ja.
Und wie halten wir sozusagen diese Idee vom Zeugesein lebendig? Und das machen Sie mit Hilfe von Technologie. Wir schauen da einmal kurz rein. Ja. Mit Hologrammen, so habe ich das verstanden, unter anderem.
Ja, wir
schauen uns das einmal kurz an und dann erklären Sie uns einmal, was Sie da machen.
Ja.
Ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, solange es uns überlebende Zeitzeugen noch gibt, dass wir über unsere Geschichte erzählen, dass wir besonders die Jugend überzeugen, dass sie mithelfen sollen, dass sie sich bewusst werden, was Freiheit bedeutet.
Das heißt, was machen Sie da?
Also wir haben ein Riesenglück, dass wir hier bei einem Projekt mitwirken dürfen. Das heißt Holo Voices. Es ist eine Ausstellung, die wird auf der Zeche Zollverein in Essen gezeigt. Mhm. Und die ist initiiert worden von dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen mit ganz viel politischem Engagement, muss ich sagen. Also da sieht ich auch immer wieder, da ist Erinnerung nicht nur etwas, was ich einmal am 27. Januar einmal laut sage und dann ist das Ende, sondern hier ist wirklich pures Engagement von der Landesregierung auch hinter, plus die Technische Universität Dortmund, die diese neuen Hologramme auch produziert gerade. Wir haben da eine Ausstellung aktuell mit zwei Lebensgeschichten von Inge Auerbacher und Kurt Salomon Meyer. Und die sind, da gibt es eine Ausstellung aus Frankfurt, aus dem Deutschen Exilmuseum. Frag nach. Da kann ich was über diese beiden Personen erfahren. Das heißt, und dann in Interaktion mit ihrem Hologramm treten. Und wir als Zweizeugen e.V., wir begleiten das pädagogisch. Also wir holen jede Gruppe sozusagen ab, wo sie steht.
Wenn Sie sagen Interaktion, das heißt, man kann
genau
mit den Zeitzeugen sprechen,
genau,
obwohl sie physisch nicht mehr anwesend sind.
Genau, also es ist schon klar, hier ist es ein Hologramm, es ist kein echter Mensch. Ich finde, das ist auch sehr wichtig, das zu verstehen. Und es ist auch so, dass Fragen gestellt werden können, wo eine KI überprüft, ist diese Frage dem Zeitzeugen auch im Interview gestellt worden? Und wenn ja, wird die originale Antwort abgespielt. Also keine generative KI, also nichts Halluzinierendes oder die denkt sich nicht gar nichts aus,
sondern antwortet dann im Zweifel mit einer Antwort, die sie tatsächlich mal gegeben hat.
Und für alle ist das spannend, aber gerade für Kinder und Jugendliche ist das toll, weil sie reinkommen können und sie können selber ihre Fragen stellen. Und die haben einfach super viele Fragen und manchmal auch andere als die, die wir immer antizipieren. Mhm. Und die wollen mehr vielleicht zur Verfolgung erfahren oder die wollen mehr über den Antisemitismus in den 70er Jahren erfahren. Und dann haken die danach und bekommen auch eine Antwort und die kommen selber in diese Form von Interaktion.
Was wir da sehen, ist das Hologramm von Frau Umlauf hier?
Ja.
Das ist die digitale Frau Umlauf sozusagen. Ja.
Genau, nein, das Projekt. Ist die echte.
Das ist die echte, die dann aber in digitaler Form, also digitalisiert, dann antwortet, ja?
Ja, das heißt, ein Projekt von der Uni München, von der LMU, wo wir 1000 Fragen bekommen haben. Wir waren eine Woche vor diesen Kameras und haben wir jeden Tag geantwortet, Fragen, die Doktoranden,
ja.
Nicht potenzielle, okay. die meiste Fragen, die Schüler gestellt haben, das haben Doktoranden gemacht und zusammengestellt in 1000 Fragen und wir haben diese Fragen beantwortet. Und dann wurde das technisch bearbeitet, dass die richtige Frage Nummer 5, die richtige Antwort Nummer 5 bekommt. Und das war ganz schön auch interessant. Anstrengend.
Interessant, glaube ich, ein Beispiel sogar von Ihnen.
Ja?
Vielleicht schauen wir uns das einmal kurz an. So wirkt das dann.
Hallo Eva.
Hallo.
Was ist Ihre wichtigste Botschaft?
Dass sich diese schreckliche Zeit, die wir erlebt haben, die wir hier sitzen, um diese Zeit zu bezeugen, sich nie mehr wiederholen. Das ist die wichtigste Botschaft, was ich weitergeben möchte.
Haben Sie jemals Hitler getroffen?
Es tut mir sehr leid, dass wir zu dieser Frage keine Antwort aufgezeichnet haben.
So, das ist das, was Sie meinen. Und im Unterschied zu generativer KI, die würde sich dann was ausdenken und würde dann antworten. Also aber die Authentizität ist an dem Punkt natürlich enorm wichtig.
Genau, und auch, dass wir ihn nicht verfälschen. Ja? Also, Sie sitzen hier als Historiker und Sie vertreten diese wirklich wichtige Mahn- und Gedenkstätte. Und das ist das, was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, dass es echt passiert. Und auch wenn wir jetzt als zweite Zeugen die Geschichten weitertragen, dann ist da auch eine Riesenverantwortung
hinter. Sie müssen extrem sauber und präzise sein.
Genau, also wir arbeiten auch ganz viel mit Historikerinnen und Historikerinnen zusammen, um das einzuordnen, um das kontextualisieren zu können, um hier das auch richtig weiterzugeben. Ja. Und das ist halt natürlich auch wichtig, wenn wir wirklich uns KI zunutze machen, denn sie kann ein sehr wirksames Werkzeug sein. Ich kann Ihnen sagen, wir sind ausgebucht gewesen bis zu den Sommerferien in einer Sekunde gefühlt, weil das Interesse so groß ist. Und das ist gut, weil wir haben ja ein unglaubliches Problem mit Antisemitismus, auch in unseren Klassenräumen, auch in unserer Gesellschaft.
Das wollte ich gerade fragen, ja, wie sich das verändert hat. Ne?
Genau. Ja,
Sie arbeiten mit Kindern, bevor wir das gleich diskutieren, mit Kindern ab 10 Jahren.
Genau.
Ist das zu früh? Ist das zu spät?
Also ich finde es total wichtig. Mit Kindern von 10 Jahren gehen wir noch nicht in die Holo Voices Ausstellung. Da sind die Schülerinnen und Schüler eher ein bisschen älter, 12, 13, 14 und aufwärts. Da reden wir ja von der Grundschule, 4. Jahrgangsstufe. Und viele denken irgendwie, oh nee, das Thema sei doch zu früh, da gibt es gar keine Fragen. Unsere Erfahrung ist eben das Gegenteil. Da sitzen Kinder und die haben total viele Fragen, weil sie sehen Stolpersteine, sie sehen Gedenktafeln. Sie nehmen vor allen Dingen viel über Medien wahr. Und das Schwierige, und das ist das Unaushaltbare für ein Kind, ist, wenn es eigentlich keine Antwort bekommt. Und die Garantie ist, jedes Kind wird sich selber eine Antwort selber generieren, wenn sie nicht von einer erwachsenen Person sozusagen kommt. Und ich glaube, hier haben wir eine Chance.
Ja, also jeder, der Kinder hat, kennt das.
Genau.
Also wenn du durch die Stadt läufst und kommst mit Kindern an Stolpersteinen vorbei, und ich schaue mir das dann auch häufiger an, weil du ja im Grunde ganz verkürzt und ganz verknappt, aber dennoch eine kleine Biografie da hast. Du siehst, wo jemand geboren ist und du siehst, wo er ermordet und umgebracht worden ist. So, und Kinder kriegen das mit und fragen dann, was ist das? Was sind das für Steine? Und was sagt man dann, wenn also, die Kinder noch sehr klein sind? Also, du kannst ihnen ja nicht wirklich zumuten, zu erzählen, was da wirklich war.
Also ich finde das Beispiel ganz schön. Ich bin selber Mutter. Und als mein Großer gerade 3 Jahre alt war und ich immer mit ihm zur Kita ging, lief mir immer ein Stolperstein vorbei. Und er ist mit seinem Fahrrad da immer so drüber gefahren. Und jedes Mal, wenn er das gemacht hat, hat es irgendwie so einen Stich in meinem Herzen gegeben. Ich dachte, au, das tut mir irgendwie weh, dass man da einfach so drüber fährt. Aber der ist ja 3, habe ich gedacht, kannst ja nichts sagen. Und dann habe ich mir aber das so 2-3 Mal passieren lassen und habe gedacht, nee, stimmt gar nicht. Und dann habe ich ihn einfach zur Seite genommen, stehen geblieben, haben wir uns den Stolperstein angeschaut. Habe ich gesagt, schau mal, ne, fällt dir was auf? Ja, ist anders. Und ich habe gesagt, es ist mir wichtig, dass du dran vorbeifährst. Und ab diesem Tag mit 3 Jahren hat er das getan. Und ich dachte immer so, okay, was kommt jetzt für eine Rückfrage? Keine. Aber über all die Jahre, und jetzt wird er bald 8, sind viele Rückfragen gekommen. Und ich habe mir immer vorgenommen, zu antworten auf die Fragen, die da kommen. Und Kinder, die können das ganz gut justieren. Also der ist mittlerweile so weit, dass er weiß, dass da Menschen gelebt haben, die nichts Böses getan haben, die aber gezwungen wurden, diese Häuser zu verlassen und die auch ermordet wurden. Da sind wir mittlerweile. Ich
meine, allein diese Begriffe, ne? Interniert.
Genau.
Kinder fragen genau das. Papa, was heißt interniert? Mama, was heißt deportiert? Papa, was heißt ermordet? Das sind genau die Fragen, die die stellen.
Ja, und also natürlich achten ich als Mutter oder wir als Pädagogen in der 4. Klasse darauf, dass wir dieses Thema nicht traumatisch darstellen, aber zugleich eben auch nicht bagatellisieren. Und auch nicht Kindern zu sagen, warte mal 3 Jahre, dann bekommst du eine Antwort. Das kann man nicht aushalten. Es gibt Wege, um Teilantworten zu geben und vor allen Dingen dafür zu sensibilisieren. Und wenn wir das tun, dann haben wir schon viel geschafft.
Ja. Herr von Brochen, wie erleben Sie das in Neuengamme? Ich habe das vorhin gerade vorgetragen, hat mich überrascht, diese stark steigenden Besucherzahlen. 120.000 jedes Jahr, Zahlen gehen deutlich nach oben, 40.000 davon Schüler, so beschreiben Sie das. Was glauben Sie, woher kommt dieses gestiegene Interesse zum einen? Und wie gehen dann insbesondere Jugendliche, sind ja viele Schüler, wie gehen die damit um?
Also ich will ganz kurz noch einmal vielleicht das Thema aufgreifen, wenn ich darf, weil es ist auch eine Beobachtung, dass in heutigen Zeiten immer zunehmend doch jüngere Kinder mit dem Thema konfrontiert werden. Und das hat was mit den Veränderungen der digitalen Welten zu tun. Und die Frage, was hat das für Auswirkungen
auf sozialen Plattformen,
auf sozialen Medien und die Handys der Eltern, die auch überall genutzt werden. Und natürlich auch die Fernsehinformationen in den Medien. Und das kommt immer früher bei den Kindern an. Und deswegen brauchen wir dazu Antworten. Es ist so, wir gehen auch an Schulen, wir machen solche Formate auch, aber an die historischen Orte, insbesondere eben, wenn dort auch Ausstellungen sind mit Gewaltbildern, dann sind wir da so ein bisschen vorsichtiger an der Stelle. Deswegen haben wir in Neuengamme eher etwas ältere Kinder. Da kommen auch dann mal Familien. Das ist übrigens jetzt auch ein zunehmender Trend, dass Familien auch gemeinsam an solche Orte gehen und sich informieren wollen. Und wir haben natürlich auch jedes Jahr, jetzt gestern und heute, große Gedenkveranstaltungen gehabt, wo dann eben Nachkommen von Verfolgten mit ganz kleinen Kindern kommen, weil die das eh in ihren Familien verhandeln. Also das ist sozusagen auch ein Thema, was eine sehr deutsche Debatte ist, weil natürlich verfolgte Nachkommen damit aufwachsen und damit konfrontiert sind ihr Leben lang, während die, sag ich mal, Täter Nachkommen und Nachkommen von Profiteuren und Mitläufern ein Stück weit das Privileg haben, dass man dann irgendwie damit erstmal nichts zu tun haben muss, sozusagen an der Stelle. Und wenn wir nach Neuengamme schauen, wir haben die ganze Vielfalt der Gesellschaft dort. Also von Kindern, von Jugendlichen, von Berufsgruppen, von Erwachsenen, die mit sehr, sehr unterschiedlichen Fragen kommen. Und unser Ansatz ist es, für alle diese Gruppen möglichst passgenaue Formate zu entwickeln, damit sie auch anknüpfen können an ihre Lebenswelten, an ihre Erfahrungen, Berufserfahrungen, familiäre Hintergründe. Und dass wir sozusagen für alle, die kommen, ein Angebot bieten, um sich mit diesem Thema auseinandersetzen zu können.
Das heißt, es gibt offenbar auch den Wunsch nach Auseinandersetzung.
Es gibt definitiv den Wunsch nach Auseinandersetzung und das wird ja auch stärker. Ich habe manchmal den Eindruck, das hat etwas mit der Gesellschaft zu tun und es ist auch eine Gegenbewegung gegen den steigenden Rassismus, Antisemitismus, den Hass und die Hetze, die natürlich auch bei jungen Menschen inzwischen angekommen sind. Und deswegen werden Orte, die ja selber auch Zeugen sind der Verbrechen, also umso weniger Zeit Zeugen leben, umso stärker Zeugen die Orte von den Verbrechen. Ja. Und deswegen werden sie auch relevanter und deswegen werden vielleicht auch Menschen stärker darauf aufmerksam und denken, wir müssen auch ein Zeichen setzen gegen diesen gesellschaftlichen Trend. Mhm. Ja.
Und Sie machen das zum Teil mit Hilfe der neuen Medien. Ich habe mich gefragt, wie geht das? Sie sich vermutlich auch. TikTok ist sozusagen das Synonym für sehr kurz, sehr knapp, ganz schnell auf den Punkt kommen. Wie kann man so eine Geschichte, so komplex sie dann auch ist, in 40, 45 Sekunden erzählen? Sie lösen es so. Wir schauen uns das mal kurz an.
Sein Name war Walter und vor 81 Jahren in der Nacht vom 20. auf den 21. April wurde er im Alter von 12 Jahren ermordet. Wir wissen nicht viel über ihn, aber wir wissen, dass er in der Slowakei geboren wurde und gerne Briefmarken sammelte. Wir wissen auch, dass sein Vater ein Juweliergeschäft hatte, bis er von den Nazis gezwungen wurde, es aufzugeben. Sie alle wurden nach Auschwitz deportiert und voneinander getrennt. Sein Vater überlebte nicht, Walters Mutter und Schwester erlebten beide die Befreiung 1945. Walter nicht. Er war Monate vorher ins KZ Neuengamme deportiert worden, wo ein Arzt pseudowissenschaftliche Experimente an 20 Kindern durchführte, die alle aus Auschwitz kamen. Deshalb wurde Walter nur wenige Wochen vor der Befreiung zusammen mit 19 anderen Kindern ermordet, alle zwischen 5 und 12 Jahren alt.
So, das war jetzt wirklich kurz, ne? Aber funktioniert. Also schafft es in dieser verdichteten Form, jede relevante Information zu transportieren und wirkt trotzdem nicht kalt und irgendwie einfach nur nüchternes Vortragen von Zahlen, Daten, Fakten, sondern das transportiert sich noch mehr.
Ich glaube, der wesentliche Punkt ist, dass man eben nur eine Geschichte erzählt und nicht versucht, alles zu erzählen. Und wenn man sich konzentriert auf einen Aspekt,
so wie Ruth Anne das auch macht,
genau, auf einen Aspekt und sagt, also das ist jetzt einmal die Geschichte und die wollen wir heute erzählen. Und morgen erzählen wir eine andere Geschichte von einem ganz anderen Kind, von einem ganz anderen Erwachsenen, von einem ganz anderen Häftling. Dann erreicht das die Menschen. Und vor allen Dingen auch, ich meine, das sieht man dort auch, es ist ein sehr schnelles Video, es hat ein bestimmtes Format, das spricht junge Menschen an. Es ist nicht für mich gedacht, also ich bin nicht die Zielgruppe.
Insofern funktioniert aber auch bei mir tatsächlich.
Für jede Social-Media-Plattform haben wir eben eigenständige Formate, die dann auch die Zielgruppen im Blick haben, die diese Plattform nutzen. Wir waren die erste Gedenkstätte auf TikTok weltweit und wir haben das etabliert als ein wichtiges Format, aber es ist eben eine Möglichkeit unter mehreren Möglichkeiten, die Antworten gibt darauf, dass eben junge Menschen verstärkt eben auch an anderen Orten erreicht werden müssen, weil sie nicht mehr automatisch zu uns kommen.
Ja, und Sie sagen, Herr von Brochem, und lass uns bitte darüber jetzt einmal sprechen, auch ein bisschen vertiefter, da verändert sich gerade was. Ich habe das vorhin zitiert, Hitlergrüße, die dann gezeigt werden, ganz bewusst auch an solchen Örtlichkeiten, um zu provozieren, ganz offensichtlich, Hakenkreuze in den Schnee gemalt und so weiter. Sie sagen, das ist noch nicht zwingend sozusagen der Nachweis dafür, dass da lauter neue Nazis unterwegs sind. Was ist es dann?
Also es ist erst einmal so, dass es zunimmt. Und das ist ganz deutlich so, dass es zunimmt und dass es auch im Alltag zu spüren ist, dass also auch ganz normalen regulären Führungen Jugendliche eben Hitlergrüße zeigen oder auch White Power Zeichen zeigen oder eben rassistische, antisemitische Sprüche machen.
White Power ist sozusagen das, die wenn man so will, die nordamerikanische, US-amerikanische Entsprechung, ne?
Ja, genau.
Die man in Neuamerika auch relativ häufig sieht, wenn man.
Ja, und dann fragt man sich natürlich, warum? Warum machen die das? Und ich glaube, natürlich gibt es überzeugte Nazis, auch unter jungen Menschen. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass unsere sozialen Plattformen, also diese deregulierten Meta, Facebook, was auch immer Plattformen, eben das befördern, dass Jugendliche mit solchen Bildern konfrontiert werden und dann auch ein Stück weit, sag ich mal, radikalisiert werden, entemotionalisiert werden und auch aus Protest gegen alle möglichen Dinge dann dazu neigen, eben heute eher rechtsextrem zu sein. Früher waren sie eher linksextrem. Oder das hat sich geändert.
Ja,
und woher? Das passiert zum Teil ganz bewusst, so wie Herr von Brochen das gerade erzählt.
Ja, als Provokation.
Das erleben wir auch. Mhm. Wir erleben aber auch, dass das auch zum Teil einfach nachgeplappert wird, dass das gar nicht ganz verstanden wird. Das heißt, wir gehen in Klassenräume und sind mit Aussagen konfrontiert, wo wir dann einfach wirklich auch das Gespräch suchen und sagen, hey, ich bin gerade irritiert, aus folgendem Grund. Warum sagst du das denn? Was steckt denn dahinter? Was wir feststellen, dass dann, wenn wir diesen Dialog eben nicht meiden, wenn wir wirklich aktiv in den Dialog gehen, dass da sich ganz viel einfach über Wissen aufklären lässt. Aber es ist eben notwendig, das auch tatsächlich zu tun.
Und welche Rolle spielt in dem Zusammenhang, reden wir hier häufiger drüber, der Nahostkonflikt? Ich erinnere mich, war 2015, 2016, 2017 häufiger in Israel unterwegs zu Dreharbeiten. Und da liefen diese Bilder, Balkanroute und so weiter, die liefen damals im Fernsehen. Und als die Leute mitkriegten, dass wir ein deutsches Kamerateam sind, kam von Israelis häufiger die Frage, ist euch eigentlich klar, dass ihr damit auch den Judenhass, nicht alle, um Gottes Willen, aber zu einem Teil auch den Judenhass ausgerechnet wieder in euer Land holt? Das war die Frage, die ich dann beantworten musste. Welche Rolle spielt das, dass wir 2015, 2016 hatten, dass viele Menschen zu uns gekommen sind aus Ländern, in denen es zum Teil ganz harte antijüdische und antiisraelische Propaganda gibt? Welche Rolle spielt das?
Also,
in den Klassenräumen.
Erst einmal würde ich sagen, der Antisemitismus ist keine Erfindung von dir, von außen gekommen ist, sondern die war eine Konstante in der deutschen Gesellschaft nach 1945, auch schon im 19. Jahrhundert, ganz, ganz, ganz früh und hat sich radikalisiert in der Nazi-Ideologie und das hat sich fortgesetzt in der Zeit. Und wenn man aus der professionellen Perspektive, also von Gedenkstättenarbeit kommt, dann stellt man auch fest, an Gedenkstätten manifestiert sich ganz wesentlich auch dieser ganz klassische deutsche nationalistische Antisemitismus. Allerdings seit der Corona-Pandemie hat sich das verstärkt. Da gab es diese Querdenkerbewegung, es gab ganz, ganz viel Verschwörungstheorien. Das war der erste Schritt aus meiner Perspektive einer Radikalisierung. Und dann kamen verschiedene andere Faktoren dazu. Und der Nahostkonflikt oder der Angriff auf Israel durch die Hamas, der war so eine Art Brandbeschleuniger in einem bestimmten Milieu. Eben in dem, sage ich mal, von Menschen, die aus dem Bereich zugewandert sind, das sind auch überhaupt nicht alle, aber es gibt eben einige.
Nein, aber wenn man mit Experten
darunter. Und da kommt eben eine Dimension hinzu, die eher so eben anti-israelisch argumentiert. Und übrigens, das ist auch eine Tradition in der deutschen Linken, eben der linke Antisemitismus, der eben auch immer antizionistisch war und sich eben auch radikalisiert hat mit der Zeit. So, und das sind so die drei Ebenen von Antisemitismus, denen wir heute zu tun haben. Und das Ungute ist daran, dass die sozusagen so ineinander verflochten werden heute. Man kann gar nicht mehr so richtig unterscheiden, von welcher Ecke kommt denn das jetzt gerade?
Aber da würde ich sagen, er kommt eben aus der Mitte. Also wenn wir das immer noch versuchen, Ecken zuzuordnen, damit machen wir uns das zu leicht, weil wir es dann vielleicht auch externalisieren, weil wir vielleicht sagen, das ist ein importierter Antisemitismus ausschließlich. Den gibt es natürlich, also leider, ja. Aber eben auch den von rechts und den von links. Und wir müssen quasi damit umgehen. Der ist so alt, wie Sie sagten, ne? aus dem nach den Kreuzzügen oder mit den Kreuzzügen bis ins Heute und so omnipräsent. Mhm. Und das ist ja die Frage, wie gehen wir dann damit um? Warum werden mit dem Nahostkonflikt, seit dem 7. Oktober sind antisemitische Straftaten, haben sich mehr als verdoppelt. Wir sind in einer absolut prekären Situation. Man kann als jüdischer Mensch nicht mit einem Davidstern über die Straße laufen, nicht eine Kippa tragen. Man muss Angst haben, wenn man sein Kind auf eine jüdische Schule oder in einen Kindergarten schickt. Und da müssen wir uns doch die Frage stellen, wie kann das sein? Israel kann nicht das Kollektiv Legitimation für Antisemitismus sein. Hier ist ein Fehler. Jüdinnen und Juden können dann, es gibt Kritik an der Politik, ja, an der Kriegsführung auf jeden Fall, die man auch äußern darf. Darüber sprechen wir auch mit Jugendlichen. Aber nie kann es eine Legitimation für den Hass gegen Jüdinnen und Juden sein. Und das ist aber das, was wir hier tagtäglich erleben. Und ich wünschte, wir hätten einen viel lauteren Aufschrei dagegen. Das beschreiben Sie ja auch in Ihrem Buch. Also das hat mich sehr abgeholt, wie Sie sagen, wir können hier gar nicht mehr in Sicherheit leben.
Ja, weil Sie gerade vorhin sagten, Herr von Brochem, und das wäre die Frage an Eva Umlauf, das ist klassischer deutscher Antisemitismus. Wir reden häufig hier darüber und die Meinung von denen, mit denen man darüber spricht, ist schon, dass sich da was verändert hat, insofern als heute häufig Antisemitismus von links kommt. Links geprägter Antisemitismus und auch arabisch geprägter Antisemitismus. Und ich finde, man muss das dann auch klar benennen. Also wenn man mit Menschen spricht, die in der Kippa durch bestimmte Stadtviertel in Deutschland laufen, dann sagen die, mach das nicht, das geht auf gar keinen Fall. In anderen Vierteln wiederum ist es problemlos möglich. Also hat sich da was verändert, Frau Umlauf?
Natürlich hat sich was verändert. Also der Antisemitismus war immer schon da. Nur jetzt ist er geworden salonfähig. Jetzt darf man das sagen. Und zwar laut. Und früher hat man das...
Aber was darf man laut sagen?
Ja, dass die Juden das und die Juden jenes. Und wenn meine Freundin, die war meine Freundin, ich spreche von Vergangenheit, sagt zu mir, die Juden sind nur reich geworden, weil wir gute Wiedergutmachung gezahlt haben, dann hat sie das schon lange nicht gesagt. Mhm. Aber jetzt traut sie sich das. Das meine ich damit. Dass man einfach von mir schon sagt, ja, ihr seid so ein bisschen selber schuld an allem, ja? Und warum ihr so reich geworden sind, wobei sie meint, diese Geschichte vom reichen Juden ist sowieso ihr überlassen, das zu beurteilen, sagt sie auch, warum das so ist. Das ist drin und jetzt traut man sich das sagen. Und damit trifft man sich, das war nur ein Beispiel von einer Freundin, die ich seit über 50 Jahren kenne.
Und Sie sagen, das ist so viel, dass man auch nicht mehr sagen kann, das ist jetzt anekdotische Evidenz, sondern das sind so viele, dass es wirklich salonfähig geworden ist, so zu reden.
Ja.
Weil ich erlebe das in meinem Umfeld so nicht, weil niemand würde sich trauen, so etwas zu sagen.
In Ihrem Umfeld nicht. Aber warum sagt sie das in meinem Umfeld? Das war auf meine Adresse adressiert.
Wie erklären Sie sich das?
Ja, weil sie irgendwie mehr Mut da ist gegen Juden. Warum sind antisemitische Taten tatsächlich so doppelt gestiegen? Die sind gestiegen, weil die Leute sich jetzt trauen und die werden dafür auch nicht bestraft. Das ist einfach so. Wir haben keine Möglichkeit, sie zu bestrafen. Naja, wir haben. Also Gesetze haben wir
genau,
genug.
Genau, wir haben die Gesetze.
Die Gesetze haben sie, aber niemand beachtet sie.
Beispiel? Also wenn Sie sagen, niemand beachtet die Gesetze.
Ich meine, was soll ich Sie verklagen, dass sie das gesagt hat? Und wird sie bestraft, wenn sie in meinem Alter ist? Ich meine, das ist eine Illusion. Ich meine, ich will sie auch nicht bestrafen, weil ich kann das nicht ändern, ihre Denke.
Aber es ist natürlich die Statistik und die Frage, Herr von Brochem, ne? Auch nach Antisemitismus. Ich habe hier mit Michael Wolfson mal drüber geredet, dem Historiker, der selber oder nach dem Sechstagekrieg Besatzer war im Westjordanland. Wir haben uns darüber intensiv ausgetauscht. Und er sagte, es beginnt schon eigentlich damit, dass wir kein klares Lagebild haben, keine klare Statistik haben, weil alles, was sozusagen Anzeige gegen unbekannt ist, also das Beispiel...
Nein, wir haben schon Statistiken.
Ja,
wir
aber ich will kurz den Punkt machen. Er sagte, oder wir sprachen darüber, dass eine Anzeige gegen unbekannt, weil du beispielsweise in der U-Bahn die Kippa vom Kopf gerissen kriegst oder bedroht wirst oder was auch immer und nicht genau sagen kannst, wer das war. Die hauen ja dann ab in aller Regel. Dann fließt das in der Statistik ein als rechte antisemitische Straftat. Das ist aber wahnsinnig unpräzise. Man weiß gar nicht, woher der eigentlich wirklich kommt, ja, aus welcher gedanklichen Welt, wer das eigentlich wirklich ist, der das gerade gemacht hat. Das heißt, wir haben ein ziemlich diffuses Bild darüber, woher der neue Antisemitismus kommt. Oder sehe ich das falsch?
Ja, einerseits schon. Ein Thema ist ja, das hatten wir vorhin angedeutet, mit den sozialen Netzwerken und den Medien. Also insbesondere da ist ja Hass und Hetze sehr verbreitet und wird überhaupt nicht reguliert. Also im Gegensatz zum analogen, zur analogen Welt, wo man auch Regeln hat und Gesetze hat, gibt es da ja gar keine. Also ich habe schon eigene Erfahrungen gemacht, wenn man dagegen vorgehen will, es dauert Jahre, es ist wahnsinnig aufwendig, man braucht auch Geld dafür, um dagegen vorzugehen. Und es ist meistens nicht gegeben. Insofern, das ist ein Riesenfeld und wir haben auch heutzutage mit KI Fake News zu tun, ganz, ganz problematische Entwicklungen, auch bezogen auf Darstellung vom Holocaust, die verfälschen, die auch Geschichtsbewusstsein prägen.
Und, die Macht der Bilder, ja.
Und
aber die von Macht Bildern, der, die es nie gegeben hat.
Und ja. Genau, die es nie gegeben hat. Und natürlich das alles zusammen, das bildet auch einen Nährboden für, sag ich mal, die Relativierung des Holocaust. Auch anderer Probleme, weil ich meine, oft ist Antisemitismus auch mit Rassismus und Antiziganismus verbunden. Es ist gar nicht so, dass das auseinanderfällt, sondern meistens richtet sich eben der Hass gegen verschiedene Gruppen gleichzeitig. Und wenn Sie sagen, man weiß nicht genau, woher das kommt, da würde ich Frau Damm zustimmen. Der kommt in der Regel aus der Mitte der Gesellschaft. Heutzutage, weil Antisemitismus eine Bindeideologie ist, wo verschiedene gesellschaftliche Gruppen sich darauf einigen können, vor allen Dingen in Krisensituationen.
Aber welche Mitte? Welche Mitte?
Also man kann auch sagen, eine breite Mehrheit der Gesellschaft ist offen für Antisemitismus.
Sie würden sagen, also breite Mehrheit, das sind dann mehr als 40 Millionen.
Ich will es nicht quantifizieren, aber es ist tatsächlich ein Problem in der deutschen Geschichte und das auch schon vor den Nazis, dass Antisemitismus sozusagen etwas ist, was die Menschen offensichtlich, vereint in einem Feindbild, was sie sich imaginieren, um irgendwie das Gefühl zu haben, dass sie damit irgendwie dann eben das Problem, was sie eigentlich ganz woanders haben, irgendwie lösen können.
Ich habe Ihr Buch Frau Umlauf auch gelesen als etwas, was sozusagen sehr breit ansetzt mit der Kritik. Und Sie sagen, nichts triggert diese deutsche Öffentlichkeit, diese deutsche Gesellschaft so sehr wie Israel.
Ja.
Warum ist das so in Ihren Augen?
Weil man auch in Deutschland Israel und Juden nicht unterscheidet. Würde das in einem Satz sagen. Weil wir in der Diaspora lebende Juden tun nicht und identifizieren wir uns nicht mit der Politik in Israel, die ist. Aber für die ist das alles unter einem Hut. Die Juden sind dafür zuständig, dass man in Palästina die Kinder mordet, das sind die Juden, die jetzt schlimmer sind, als wir Deutsche waren. Und man tut einfach die Opfer und die Täter verwechseln.
Das heißt, Sie sagen, die Kritik richtet sich nicht gegen diese Regierung, die wir da im Hintergrund sehen, sondern die richtet sich pauschal gegen Jüdinnen und Juden?
Ja. Warum müssen wir in München die jüdische Schule so schützen? Das kann ich Ihnen sagen, weil wir da die Kinder haben, weil wir da den Kindergarten haben und weil wir nicht wollen, dass wir tote Kinder haben wollen. Und die werden wir haben.
Weil also ich verstehe genau den Punkt, ne? Und ich will Ihnen keinster Weise in Abrede stellen, dass es diesen Antisemitismus gibt. Ich frage nur noch mal, Sie glauben nicht, dass die große Mehrheit in diesem Land nicht in der Lage ist, sauber zu differenzieren,
ja,
zwischen dem, was eine israelische Regierung macht,
ja,
und Menschen jüdischen Glaubens?
Ja.
Ich nehme das anders wahr. Also wenn wir beispielsweise auch hier in der Sendung darüber diskutieren, dann erlebe ich so gut wie nie, dass jemand nicht, um bloß nicht missverstanden zu werden, nicht immer den Satz vorne wegschickt und sagt, das richtet sich hier nicht gegen Israelis pauschal, das richtet sich schon gar nicht gegen Jüdinnen und Juden, sondern es richtet sich gegen das, was diese Regierung als offizielle Politik macht. Das erlebe ich zum Beispiel immer, diese Differenziertheit.
So differenziert ist das nicht. Glauben Sie es mir. Das ist, wir sind die Juden und wir sind mit Schuld an allem.
Ich glaube, man muss ja immer aufpassen.
Nee, aber ganz kurz, sagen Sie, ja, ja? Sagen Sie.
Jegliche Pauschalisierung zu sagen, das ist jetzt bei allen so, wäre falsch. Und das, was Sie hier gerade beschreiben, ist natürlich auch gut, wenn das so dargestellt wird. Aber ich glaube,
aber
das, was
Frau Umlauf... Nehmen Sie das anders wahr?
Beides. Ich nehme mehr als nur eine Sache wahr. Und das ist eben auch, das ist genau... diese Zuschreibung gibt und dass diese Differenzierung eben nicht gemacht wird. Darin sehen wir jetzt als zwei Zeugen auch einfach unseren Auftrag. Unseren Auftrag, genau bei dieser Differenzierung bei der jungen Generation zu helfen. Und das meine ich eben mit, dass man durchaus unterscheiden muss, was ist der Konflikt, von wem geht der aus, wie stehen dann selber Israelis dazu, dass man darüber einfach spricht. Aber dass eben der Punkt, der Judenhass und hier in Deutschland und weltweit dadurch sich nicht legitimieren lässt. Hier kann kein Kind, was in die jüdische Schule in München geht, etwas dazu, was da passiert.
Ja, na, logisch, genau.
Ja?
Das
aber
ist ja auch die Definition
etwas,
von Antisemitismus.
Ja. Genau.
Jemanden zu hassen, weil er jüdischen Glaubens ist.
Das reicht.
Ja, das ist reinster Antisemitismus. Aber israelische Regierungspolitik zu kritisieren, ist kein Antisemitismus. Oder?
Nein, israelische Politik darf man auch kritisieren.
Also ich kenne viele Israelis, auch Völkerrechtler zum Beispiel, die ganz hart mit israelischer Politik ins Gericht gehen.
Aber man hat gesehen, wie viele Demonstranten waren, die gegen Netanyahu in eigenem Land protestiert waren. Das waren alles Israelis, die ihn teilweise auch gewählt haben. Sonst wäre er nicht jahrelang an der Macht.
Herr von Brochen.
Ja, vielleicht muss man einfach nochmal unterscheiden sozusagen zwischen verschiedenen Dingen. Das eine ist die Kritik an der israelischen Regierung. In der deutschen Tradition natürlich auch aus, wenn man es positiv sieht, aus einer grund- und werteorientierten Debatte, wo das Völkerrecht ganz stark gemacht wird. Da kann man sagen, es gibt das Völkerrecht auch als Konsequenz aus den Verbrechen des 20. Jahrhunderts und daran müssen wir festhalten. Das andere ist, dass wir als Deutsche eine besondere Verantwortung haben für den Staat Israel aufgrund der Shoah und der Massenverbrechen, die von Deutschland ausgingen. Und natürlich ist das eine große Verantwortung von der deutschen Perspektive. Und dann gibt es noch die Dimension, die sich daraus ergibt aus der aktuellen Situation Regierung einerseits und dann das Land. Und es wird viel zu wenig unterschieden zwischen dem Regierungshandeln und Israel als Staat, der entstanden ist als Folge der Massenvernichtung im 20. Jahrhundert durch die Nazis. Und das ist sozusagen in der deutschen Diskussion viel zu wenig differenziert.
Also ist das Dilemma, das Sie meinen, Frau Umlauf?
Ich habe
ein interessantes Beispiel, weil Sie das gerade ansprechen. Thema Staatsräson, die Frage, wie steht Deutschland an der Seite Israels? Der deutsche Bundeskanzler, der vor einigen Monaten Folgendes sagte, schauen Sie mal.
Wir können nicht Waffen liefern in einen Konflikt, der versucht wird, ausschließlich mit militärischen Mitteln jetzt gelöst zu werden, der Hunderttausende von zivilen Opfern fordern könnte, der eine Evakuierung der ganzen Stadt Gaza zur Voraussetzung hat. Wohin sollen diese Menschen gehen? Das können wir nicht, das tun wir nicht und das werde ich auch nicht tun.
So, für diese Aussage, Frau Umlauf, gab es viel Kritik.
Ja.
Wie fanden Sie diese Aussage damals?
Ich fand sie eigentlich unmöglich.
Weil?
Weil das einfach ein Dreh um 180 Grad war. Wenn ich die deutsche Regierung, ob das die vorherige war oder diese, als erstes höre, wir liefern nicht mehr Waffen an Israel, dann fühle ich mich nicht wohl. Was wollen die damit sagen?
Ich hatte ja gerade gesagt, dass Deutschland eine besondere Verantwortung hat, aus der Geschichte heraus, für die Existenz Israels. Und das muss natürlich alles getan werden, dass das erhalten bleibt. Ich persönlich würde trotzdem immer sagen, Völkerrecht gilt für alle Menschen gleichermaßen und für alle Länder auch gleichermaßen. Und da sollte nicht mit Doppelstandards gearbeitet werden. Das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Stück weit auch ein Dilemma. Und dazu kommt noch, dass jüdische Menschen in Deutschland eine hohe Identität haben mit diesem Staat, weil das der Staat ist, der eben der Ort der Rettung war auf eine Art. Und dass Juden weltweit, würde ich sagen, Israel eben auch als Schutzraum wahrnehmen. Mhm. Und dieser Schutzraum, der wird angegriffen und das in Permanenz. Und das führt vielleicht auch dazu, dass bestimmte Dinge anders gesehen werden dann. Und dazu kommt natürlich auch, jetzt sage ich mal, kritisch gegen die deutsche Erinnerungskultur, dass oft sozusagen aus diversen Gründen so eine Art sehr starker Fokus auf Israel liegt, auch aus einer Perspektive einer Schuldabwehr, eines Gefühls sozusagen, sich dann nicht dauernd mit seinen eigenen Unrechtstaten und den Folgen beschäftigen zu müssen. Also man schaut viel weniger auf den Sudan, man schaut viel weniger auf andere Kriegsschauplätze, wo auch Massenprobleme, Massenverbrechen verübt werden, die ganz größeren, viel größeren Ausmaß sind es teilweise noch. Unabhängig davon finde ich aber, dass man auch natürlich Kriegsverbrechen als Kriegsverbrechen benennen muss, wenn man nicht unglaubwürdig werden will.
Also, danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.